Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum.
Jetzt sind wir bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angekommen. Bisher haben wir über die fehlende oder vielleicht auch verbesserungswürdige Transparenz in börsennotierten Unternehmen gesprochen. Wie sieht es mit der Transparenz in den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften selbst aus? Es gibt große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, da ist jetzt auch ein Buch veröffentlicht worden mit dem Titel Die Big Four. Und dazu gehören natürlich Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young und KPMG. Wenn man auf der internationalen Ebene unterwegs ist und wenn man Deutschland vielleicht noch dazu nimmt, dann gehört sicherlich auch noch BDO und Rödl und Partner entsprechend dazu. Jetzt haben diese Gesellschaften natürlich eins gemeinsam, sie sind nicht börsennotiert. Und von daher, was ihre Publikationspflicht angeht, eingeschränkt unterwegs. Wie sehen Sie das Thema Transparenz bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften selbst? Macht man hier, um es mal ganz salopp zu formulieren, den Bock zum Gärtner?
Also dieses Problem bewegt mich auch schon seit Jahren. Die Sonderrolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, noch der großen, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft geführt werden, ist ja der besonderen Stellung der Wirtschaftsprüfer geschuldet. Deswegen haben wir ja in der WPO, in der Wirtschaftsprüferordnung, auch besondere Vorschriften bezüglich Unabhängigkeit, aber sie sind eben nicht börsennotiert. Mhm. Und ich meine, um dieses nun zu verbessern, die Transparenz, by the way, wenn ich einen Jahresabschluss von einer der Big Four Gesellschaften bekommen möchte, ist das gar nicht so einfach. Ich muss dort anrufen und dann schicken die mir den zu. Also er ist nicht so frei verfügbar im Netz wie etwa bei börsennotierten Gesellschaften. Mhm. Da müsste der Gesetzgeber vielleicht auch aus der Sicht der EU nachbessern und müsste diese Gesellschaften den börsennotierten Gesellschaften in der Publizität gleichstellen.
Okay, weil die einfach zu groß sind und damit auch so mächtig sind.
Too big
und
to fail.
Und auch eine Rolle wahrnehmen entsprechend, auch eine gewisse hoheitliche Rolle möglicherweise, in Anführungsstrichen hoheitlich. Dass es hier wichtig ist, auch in diesen Gesellschaften diese Transparenz zu haben und natürlich auch eine Transparenz insoweit zu haben. Was leisten denn diese Gesellschaften sonst noch alles für ein Unternehmen und an welcher Stelle sind diese Gesellschaften, diese Big Four, sonst noch engagiert? Denn im Grunde genommen, analog wie Sie es mit dem Aufsichtsrat geschildert haben, ist hier natürlich die gleiche Frage zu stellen, was macht die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sonst noch alles im Umfeld?
Da darf ich vielleicht nochmal zurückkommen auf das Corporate Governance Reporting. Ja. Wir haben auch angefordert, dass nicht nur im Corporate Governance Reporting über den Vorstand und den Aufsichtsrat gesprochen wird, sondern auch über die Zusammenarbeit der Abschlussprüfer mit dem Aufsichtsrat und mit dem Vorstand. Also dieses Dreiecksverhältnis und die Verbindung ist ja ganz entscheidend. Nicht? Mhm. Wie weit wird etwa bei Prüfungsaufträgen zwischen Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wie werden da Prüfungsschwerpunkte gesetzt? Mhm. Alles das muss ja auch in das Corporate Governance Reporting hinein. Und dann sind wir genau dort an der Fragestellung, die Sie mir gerade abverlangt haben. Dann hätte man auch über das Corporate Governance Reporting eine gewisse Information, was machen die Prüfungsgesellschaften eigentlich auch in der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat. Mhm. Also das ist alles noch in den Kinderschuhen. Darüber wird nur rudimentär berichtet.
Kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf zu sprechen, was Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Unternehmen sonst noch alles tun, außer nur zu prüfen. Machen wir einen kurzen Abstecher vielleicht auf die europäische Ebene, auf Basis der EU-Kommission. Diese EU-Kommission lässt sich für mehr als 100 Millionen Euro, das ist meine aktuelle Zahl, mehr als 100 Millionen Euro jährlich von den Big Four, den wichtigsten globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, beraten. Und der Vorwurf, der natürlich hier den Big Four gemacht wird, ist, dass sie hier als Berater in Feldern auftreten, in denen die Firmen gleichzeitig klassische Lobbyisten in eigener Sache sind. Beispielsweise gab es eine Diskussion darüber, dass den Finanzämtern ja Länderberichte ermöglicht werden sollten, um die Unternehmen halt dort zu besteuern, wo der Gewinn tatsächlich anfällt, erwirtschaftet wird und nicht wie beispielsweise im Fall von Nike oder Apple, wo der Steuersatz am niedrigsten ist. Und gegen diese möglichen Veröffentlichungspflichten, eben beispielsweise auch im Bereich Länderberichte, da haben sich die Big Four immer wieder positioniert mit vielerlei Argumenten möglicherweise auch in Anführungsstrichen. Wie bewerten Sie diese Doppelrolle der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zwischen steuerlicher Politikberatung, so will ich es mal nennen, und Steuervermeidungspartner von Unternehmen? Ja. Geht dieser Spagat überhaupt?
Also das grundsätzliche Problem, was die EU hier vernachlässigt hat, sie hat auf der einen Seite durch die neuen Regulierungen, die wir jetzt bekommen haben, die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer versucht zu stärken. Ja. In jeder Beziehung. Ganz rigoros. Wir kommen vielleicht auf die einzelnen Regelungen noch. Hat aber auf der anderen Seite solche Problematiken, die Sie gerade angesprochen haben, überhaupt nicht im Auge gehabt. Wenn ein großes Big-Four-Gesellschaftsunternehmen etwa beratend tätig wird für die EU auf der anderen Seite, ist es offensichtlich, dass dann die Unabhängigkeitskriterien in Frage gestellt werden. Dann ist es nicht mehr unabhängig. Und wir wissen alle, eine Prüfung, egal welche Prüfung oder Kontrolle, ist nur dann effizient, wenn derjenige, der prüft oder kontrolliert, unabhängig ist. Das darf er nicht. Darf auch der Aufsichtsrat nur begrenzt, er darf nur ganz begrenzt abhängig sein. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat man jetzt ja aber auch durch die neuen Regelungen der Unabhängigkeit ganz klar, gerade bei den großen Gesellschaften, bei den PIs, bei den öffentlichen oder Unternehmen von öffentlichem Interesse, ja ganz harte Bandagen auch ins Gesetz, ins HGB geschrieben durch die EU, wann beispielsweise eine steuerliche Beratung nicht mehr möglich ist. Und auch eine steuerliche Beratung nicht möglich ist, wenn es um aggressive Steuergestaltung geht. Also da hat man schon eingegriffen und hat gesagt, dann darf der Wirtschaftsprüfer, das Wirtschaftsprüfungsunternehmen, wenn es so etwas macht, eigentlich nicht Abschlussprüfer sein. Dann muss es ein anderes Unternehmen machen. Das kann das tun. Also da hat man die Unabhängigkeit versucht aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite, um es nochmal ganz klar herauszustellen, die vielen Beratungsaufträge, die bekommen von der EU, da ist die Unabhängigkeit natürlich in Frage gestellt.
Okay, es geht ja um nichts anderes als um die Glaubwürdigkeit der ganzen Situation, des ganzen Spiels, wenn man das als Spiel betrachtet. Gehen Ihnen da die gesetzlichen Regelungen schon weit genug oder sagen Sie, das ist erst der Anfang, hier muss es noch viel, viel weitergehen, auch was eben die Aktivitäten und die Transparenz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
angeht. Also wir sprechen eigentlich über das schöne Wort der Erwartungslücke hier, also Expectation Gap. Die Adressaten des Prüfungsurteils erwarten andere Informationen, als etwa der Wirtschaftsprüfer meint, selbst bieten zu müssen. Und da gibt es eine große Erwartungslücke in der Öffentlichkeit. Und die EU und auch der deutsche Gesetzgeber arbeiten an dieser Schließung der Erwartungslücke. Aber sie ist noch nicht geschlossen. Das zeigt ja auch unsere Diskussion hier. Da muss natürlich gehörig noch nachgebessert werden. Auch aus internationalen Regelungen muss nachgebessert werden, um diese Erwartungslücke weiterzuschließen. Aber auf der anderen Seite, jedes Schließen der Erwartungslücke ist natürlich auch mit Transaktionskosten verbunden für Gesellschaften, für die Unternehmen selbst und natürlich auch mit großen finanziellen Verwerfungen für die Prüfungsgesellschaften. Denken Sie an die eingeführte Pflichtrotation, die wir jetzt haben, neuerdings. Da, wir haben schon die großen Rotationsauswirkungen der großen Mandate. Und da hat mich eigentlich gewundert, wenn ich das nochmal sagen darf, ein Riesenmandat ist vor kurzem anlässlich der Pflichtrotation gewechselt. Und da hat die neue Big-Four-Gesellschaft, die es übernommen hat, war in der Lage, zu 50% die Prüfungskosten zu unterbieten des alten Mandates. Da stellt sich für mich natürlich die Frage, bleibt da die Prüfungsqualität auf der Strecke? Und sind diese Prüfungsgesellschaften eigentlich noch in der Lage, zu Selbstkosten ihre Prüfungsmandate anzubieten. Nicht? Das bieten die nicht unter Selbstkosten an. Ist das möglich? Und ist dann noch eine entsprechende ordnungsgemäße Jahresabschlussprüfung möglich? Mhm. Aber Sie sehen, das müssen Sie der Öffentlichkeit vermitteln. Mhm. Nee, sonst wird die Erwartungslücke größer.
Sie sprechen die Honorare an. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt auch reden. Und Honorare werden von Unternehmen bezahlt und Unternehmen haben Aktionäre, die natürlich auch hier gewisse Interessen damit verbinden, dass Wirtschaftsprüfer eben beispielsweise DAX-Konzerne prüfen. Und viele Aktionäre, können auch institutionelle Aktionäre natürlich sein, nicht nur Privatpersonen, die sind mit dieser Leistung der Wirtschaftsprüfer sehr unzufrieden. Und ich möchte ein Beispiel geben, und zwar am Beispiel der Commerzbank. Die Bank hat ihrem Wirtschaftsprüfer PwC für das Geschäftsjahr 2016, das ist die Information, die mir vorliegt, für alle erbrachten Leistungen, also natürlich nicht nur die Prüfung, sondern alle erbrachten Dienstleistungen, ein Honorar von 46 Millionen Euro gezahlt. Und Sie hatten eben Daimler angesprochen, dort mag es möglicherweise sogar noch deutlich, deutlich mehr sein. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Aber bleiben wir kurz bei den 46 Millionen Euro, die die Commerzbank bezahlt hat für Dienstleistungen an PwC. Dort wurden allerdings nur 16,5 Millionen, also ein Drittel, für die eigentliche Abschlussprüfung bezahlt. 7,5 Millionen Euro zahlte die Bank für andere Bestätigungsleistungen, also die Durchsicht von Quartalsabschlüssen, die Erteilung von Komfortlettern und verschiedenen Dingen, ja, die auch nicht ganz transparent immer dargestellt werden an der Stelle. Der Mammutanteil geht dann tatsächlich in sonstige Leistungen, also da wird es richtig in Transparenz mit 21,6 Millionen Euro und im Vorjahr waren es 14,7 Millionen. Das heißt, die Position ist nochmal deutlich angestiegen. Und natürlich wird dann nachgefragt bei einer Commerzbank, wobei die Commerzbank hier nur als Beispiel für eine Situation steht. Und ja, wie wird diese Situation kommentiert? Sie wird meines Wissens nicht kommentiert. Sie wird so dargestellt, dass das keinen etwas angeht, dass das nicht transparent dargestellt werden muss. Das hat zwei Aspekte. Zum einen vielleicht erstmal das Thema, wie kommt es, dass die Honorare sich im Verhältnis zueinander ändern und wie bewerten Sie überhaupt die Höhe der Honorare im Verhältnis zur erbrachten Leistung für die Aktionäre an der Stelle?
Also ein wissenschaftliches Problem, was Sie ansprechen, ist, was ist der Nutzen von Prüfungsleistungen? Die Kosten können Sie messen, aber der Nutzen ist natürlich problematisch zu messen. Das gilt für einen Abschlussprüfer, das gilt auch für einen Aufsichtsrat. Was nützt uns ein Aufsichtsrat? Was nützt uns ein Controlling-System? Also darüber kann man nur spekulieren. Genaue Ergebnisse gibt es da in der wissenschaftlichen Forschung nur über empirische Untersuchungen, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich persönlich will Ihnen sagen, woran es aus meiner Sicht eine Begründung ist. Die Prüfungsleistungen, also die Jahresabschlussprüfungen, ich sage es mal ganz salopp, das kann jeder. Und die sind auch noch unter Druck, weil viele Konkurrenten auf dem Markt sind, die das vielleicht noch kostengünstiger machen können. Mhm. Weiterhin haben wir Regelungen in der Wirtschaftsprüferordnung, dass diese Honorare angemessen sein sollen. Mhm. Müssen also angemessen zur Leistung sein. Und da achtet also auch die Wirtschaftsprüferkammer drauf. Also insofern haben Sie bei diesen Höhen der Honorare eine gewisse Regulierung, die kommt und die schießen nicht im Verhältnis zu den anderen Leistungen, das sind ja die Beratungsleistungen, nach oben. Bei den Beratungsleistungen beherrscht auch völlige Möglichkeit, frei zu verhandeln. Mhm. Und dann kommt noch das Expertenprinzip dazu. Sie haben die Commerzbank angesprochen. Da ist es ja auch wichtig, dass man spezifische Beratungsleistungen nach dem Kreditwesengesetz macht, zusätzlich. Da brauchen Sie Experten. Und diese Experten sind eben nur in den Big-Four-Gesellschaften zu finden, wie die Commerzbank sie braucht, und auch in der Menge, nicht? Und auch in der Kürze der Zeit. Vielleicht will der Aufsichtsrat ein Gutachten haben, was innerhalb von 14 Tagen, drei Wochen auf dem Tisch liegen muss. Und dann werden natürlich dann entsprechend hohe Honorare vereinbart. Mhm. Das heißt also, da ist auch die Ausgangssituation bei der Verhandlung der Honorare eine ganz andere. Mhm. Aber trotz und alledem haben wir jetzt ja schon seit einigen Jahren, da möchte ich auch darauf hinweisen, die Regelung, dass das im Anhang genannt werden muss, wie hoch die Kosten der Unternehmensprüfung sind. Was natürlich jetzt fehlt, was Sie auch angesprochen haben, auch im Corporate Governance Bericht müsste jetzt detailliert darauf eingegangen, für was ist das eigentlich erforderlich? Mhm. Für welche Leistungen ist da gezahlt worden? Mhm. Und warum waren die notwendig? Mhm. Häufig sind sie auch notwendig, weil sie eigentlich das Bier, ich sage es ganz, ganz salopp mal, des Aufsichtsrats gewesen. Der Aufsichtsrat hat gesagt, nö, das kann ich nicht oder ich habe keine Zeit dazu, wir holen mal eine Big-Four-Gesellschaft für dieses Mandat. Mhm. Denken Sie an die vielen dubiosen Handlungen, die wir jetzt in der Automobilindustrie haben, nicht? Mhm. Wo kurzfristig Leistungen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingekauft wurden. Mhm. Und das geht natürlich dann kurzfristig ins Geld. Mhm. Und so kann man sich das eigentlich erklären, dass Sie eine Diskrepanz zwischen den reinen Jahresabschlussprüfungsleistungen haben und den Honoraren und den sonstigen. Mhm.
Also ich habe Sie verstanden, Sie sagen sowohl das Unternehmen, die Unternehmen müssen hier Rechenschaft in gewisser Weise den Aktionären darüber abgeben, wie über 20 Millionen in Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern geflossen sind. Aber auf der anderen Seite sollten auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften so transparent sein, dass sie sagen, was hat man hier beraten, was hat man hier getan für ein Unternehmen, denn man soll ja auf der anderen Seite, und das ist ja nicht zu vergessen, auch eine unabhängige Prüfung durchführen. Und wenn die Dinge so stark miteinander verwoben sind und damit natürlich auch ja, Honorare da dran hängen, dann kann man natürlich hier an der Stelle, wenn keine Transparenz gegeben ist, durchaus auch mal zumindest ein kleines Fragezeichen setzen, inwieweit diese Transparenz in der Tat auf realer Ebene sichergestellt
wird. Also ich möchte da nochmal differenzieren zwischen der Transparenz, die Sie angesprochen haben, der zu prüfenden Unternehmen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Die müssen voll Transparenz das machen. Bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen Sie bitte immer daran denken, Sie haben auch die ethischen Regeln zu befolgen. Ja. Nicht? Und da gilt natürlich ein Begriff der Verschwiegenheit. Der steht in der Wirtschaftsprüferordnung. Die müssen verschwiegen tätig sein. Also die sind auch durch dieses Verschwiegenheitspostulat und wie es interpretiert wird, daran gehindert, eine vollumfängliche Publizität zu gehen. Mhm. Und das würde aus meiner Sicht auch das Problem sein, wenn man über die EU oder über den deutschen Gesetzgeber Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu höherer Publizität verpflichten würde. Sie würden immer kommen und sagen, wir sind ja eigentlich, wir müssen verschwiegen sein. Das steht im Gesetz. Nicht? Und das ist auch international ein Standard, nicht? Der auch von internationalen Prüfungsstandardsettern in den Vordergrund gestellt wird. Und das wird die Restriktion sein, diese Verschwiegenheit.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, man müsste im Grunde genommen so konsequent sein, dass man sagt, der prüft, darf nichts beraten, weil dann entsteht hier an der Stelle auch kein Interessenkonflikt?
Das ist ja die Sache der Unabhängigkeit. Ja. Nicht? Also der Wirtschaftsprüfer ist ja nur dann unabhängig, wenn er Jahresabschlussprüfung, Konzernabschlussprüfung macht und gleichzeitig keine Beratungen durchführt. Da könnte er ja in Abhängigkeitsverhältnisse zum Unternehmen, und das ist ja weitestgehend, nicht nur für die sogenannten PIs, auch für Nicht-PIs im HGB ausgeschlossen. Dann darf er einfach nicht Abschlussprüfer sein. Das ist schon in Ordnung. Ist nur die Frage, ob reicht das aus? Sollte man noch weitergehen? Ne? Mhm. Wir sind durch die Pflichtrotation, ja, wir haben sie gerade angesprochen, schon einen bestimmten Weg weitergegangen. Vor der Reform hatten wir ja nur eine Prüferrotation. Jetzt haben wir auch eine Prüfungsgesellschaftenrotation. Mhm. Ne? Und da hatten ja die großen Prüfungsgesellschaften vor dieser Reform große Bedenken, ob sie dann ihre Erlöse weiter sichern können. Mittlerweile hat sich das aber herausgestellt, dass es nur eine Verlagerung unter den WP-Gesellschaften, die Big Four, einer gibt das Mandat her, der andere bekommt es ja, wer soll es ja auch bekommen, nicht? Nach 20 Jahren oder wann. Also das ist nicht das Problem, dass die Existenz der Prüfungsgesellschaften gefährdet wird. Das Problem, was ich sehe, dass wir eine Polarisierung auf vier Gesellschaften haben. Wir müssten eine Polarisierung, um den Prüfermarkt abzusichern, auf 20, 30 große Gesellschaften haben. Nicht? Und dadurch ist natürlich eine gewisse Marktmacht dieser Big-Four-Gesellschaften da.
Okay. Nicht?